Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Heute zum Juli-Motorrad-Gottesdienst 2021. Nicht auf dem Trauderhof. Ich habe extra mein Mitarbeiter-T-Shirt angezogen. Dass ihr auch wisst, wer ich bin. Da steht nämlich Olli drauf. Ja, ich weiß, ihr seht es nicht. Ich habe das Fenster offen. Ich höre Vögel zwitschern. Ab und zu fahrt ein Traktor da hinten vorbei. Ländliche Gerüche gibt es auch ab und zu mal. Also mit geschlossenen Augen können wir uns fast vorstellen, dass ich auf dem Trauderhof sitze. Okay, der Nachbar ist nicht auf Tuchfühler nochmal drin. Es fehlen auch ein bisschen so die Gerüche von den Deos oder den nicht vorhandenen Deos. Ja, es ist wieder so. Wir kennen es nur her im Internet. Da könnte man natürlich noch einen Begriff dazu sagen, aber der verbietet sich auch einfach. Das ist nicht okay. Wir wollen das aber nutzen und ich hoffe, ihr nutzt es auch. Heute, der Jakobus Richter, der uns die Predigt halten wird. Wer ihn nicht kennt, Jakobus Richter, müsst ihr euch vorstellen, ein Mann wie ein Bär, groß, kräftig, hat interessanterweise aber meistens ein Lächeln auf dem Gesicht, also nicht bissig. Was macht der Jakobus? Er ist ganz groß in der Seelsorge aktiv. Mit seiner Frau macht er Eheberatung, auch ein wichtiges Thema, das man nutzen sollte, nicht wenn es zu spät ist. In Afrika haben sie ein Heim für Waisenkinder aufgebaut. Sehr aktiv, die zwei. Und ich bin heute sicher, dass der Jakobus uns was zu sagen hat und dass er uns auch was sagen kann, wenn man drauf hört. Und das ist interessant. Wenn man sich drauf einlässt, merkt man auf einmal, woher hat er das jetzt gewusst, dass ich das brauche? Deshalb wünsche ich euch einen gesegneten Gottesdienst heute, ihr liebe Brüder und Schwestern im Herrn und auf dem Motorrad. Macht's gut und hoffentlich bald wieder auf dem Trauderhof.
Ich weiß nicht, wer von euch den Michael Stahl kennt. Er ist der Chef von Protactis, so heißt es, glaube ich. Ein früherer Bodyguard von Mohammed Ali oder vom Papst. Und er hat eine Schule für Gewaltprävention und macht mit seiner Assistentin Hilda oft in den Schulen so Kurse für kleine Kinder. Und eine Geschichte, die wir heute schon mal gehört haben, er hat mich wirklich fasziniert. Er ist in diese Schulklasse hineingekommen und das Erste, was er die Kinder gefragt hat, war: Wer von euch hat schon mal in der Nase gebohrt? Keiner hat sich gemeldet. Der Einzige, der sich gemeldet hat, war Michael Stahl und auch seine Assistentin, die Hilda. Und als die Kinder gesehen haben, dass die beiden sich melden, da haben sie auch langsam den Mut bekommen und haben sich auch gemeldet. Sie haben sich natürlich nicht gemeldet, weil ihre Eltern sagen, soll nicht in der Nase bohren. Und diese Hürde, die man da übernehmen muss, damit man nicht ungehorsam ist, die ist natürlich schon gewaltig groß. Aber dieses Zeugnis von Michael, natürlich habe ich schon mal in der Nase gebohrt und ich möchte euch jetzt nicht fragen, ob ihr schon mal in der Nase gebohrt habt, weil ich weiß, ihr alle habt schon mal in der Nase gebohrt. Meine Frage ist heute eine ganz andere. Habt ihr schon mal gezweifelt? Das ist mein Thema heute. Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema: Zweifeln erlaubt, auch wenn man 80 ist und weit darüber hinaus. Und ich möchte gleich zu Beginn meiner Gedanken mit einem heftigen Statement beginnen. Der Zweifel ist die Kraftquelle von guten Entscheidungen. Darum lass den Zweifel zu einer Kraftquelle deiner guten Entscheidungen werden. Ich kann mir vorstellen, dass sich das in euren Ohren jetzt erstmal ein bisschen fremd anhört. Aber ich werde euch zeigen, dass Zweifel etwas Gutes ist. Es gehört zu unserem Leben dazu. Es gehört vor allen Dingen zum Leben eines reflektierten Menschen dazu. Und dann fragt man sich natürlich, das ist erstmal ganz allgemein, da braucht man nicht fromm sein, Christ sein oder sonst irgendwas, das gehört zu dem Menschen dazu. Und dann ist natürlich auch die Frage berechtigt, und was ist mit dem Zweifel im Glauben? Und ich sage euch gleich von Anfang an, Gott lässt sich darauf ein. Auch der Zweifel im Glauben darf sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch auch die Geschichte von dem Thomas kennen, der nach der Auferstehung Jesu nicht dabei war, als Jesus seinen Jüngern erschien. Und Thomas hatte gezweifelt. Und da heißt es in der Bibel, die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meine Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen, vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen, diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern glaube. Thomas sagt zu ihm, mein Herr und mein Gott. Das ist nur eines der Beispiele in der Bibel, wie Gott sich auf den Zweifel von Menschen einlässt. Und ich weiß nicht, wenn ihr das jetzt gehört habt, was ich gerade vorgelesen habe aus der Schrift, aus Johannes 20, wie geht es euch damit? Habt ihr gemerkt, wie Jesus auf den Zweifel vom Thomas eingegangen ist? Er hat kein Wort über den Zweifel gesagt. Er hat ein Wort über den Glauben gesagt, aber er hat nicht ein Wort über den Zweifel fallen lassen. Jesus ist dem Zweifel vom Thomas mit ganz großer Wertschätzung begegnet. Jesus hat ihm die Möglichkeit gegeben, selber eine Entscheidung zu treffen, damit er sicher sein konnte, was er vorher eben nicht war. Das ist so die eine Geschichte. Die ist ja wirklich weltbekannt und wenn man vom Zweifel spricht, dann spricht man oft vom Thomas und du bist wie der Thomas oder so ähnlich. Aber es gibt noch eine andere, sehr spannende Geschichte im Alten Testament. Und vielleicht kennt ihr, oder ich denke mal, dass ihr die auch kennt, das ist die Geschichte vom Gideon. Gideon stand als Heerführer vor einer schier unüberschaubaren Masse von Gegnern gegenüber. Und Gideon sollte dieses Heer besiegen. Und er hat Gott gefragt, wie soll das geschehen? Wie soll ich als kleiner Mann, wie soll ich dieses Heer besiegen? Und Gott hat zu ihm gesagt, du wirst es besiegen. Ich bin mit dir. Das ist wichtig, dass wir das hören. Dass wenn wir uns Gott nahen und wir reden mit Gott, und Gott spricht zu dir in deinem Herzen oder vielleicht auch manchmal akustisch. Ich weiß nicht, wie er zu dir spricht. Aber wenn Gott dir sagt, ich bin mit dir, kannst du dich du kannst dich 100% darauf verlassen, dass er mit dir ist. Aber wenn wir uns in diese Situation vom Gideon versetzen, da ist ein Heer, das in der Bibel heißt es so wie eine Heuschreckenplage, so riesengroß, so unüberschaubar, da kriegst du schon weiche Knie. Und Gott hat ihm geantwortet, nachdem er ihn gefragt hatte, wie soll das geschehen, hat er gesagt, ich bin mit dir. Und dann hat Gideon gesagt, großartig. Hat Gideon vielleicht gedacht. Aber dann kamen doch Zweifel auf. Und die Frage ist, was geschieht mit uns, wenn wir zweifeln? Ganz einfach, Unsicherheit übernimmt die Leitung. Wir suchen nach Halt und wir suchen nach Gewissheit. Und liebe Leute, das kann doch nicht falsch sein, oder? Wenn man nach Gewissheit und nach Halt sucht, weil man Verantwortung trägt, weil man etwas richtig machen möchte. Und ich glaube, dass ein verantwortungsbewusster Mensch braucht für seine Entscheidung ein hohes Maß an Sicherheit. Und genau das ist das, was dem Gideon passiert ist. Er hat ja Gott geglaubt. Er hat gehört, dass Gott mit ihm ist. Und trotzdem hat er weiche Knie gekriegt. Und genau darum ist Gideon erstmal nicht losgegangen. Und darum haben seine Zweifel ihn zu Gott getrieben. Und darum bat er Gott um eine Bestätigung. Und das berühmteste von Gideon, das habe ich auch schon oft erzählt, In dieser Situation wurde Gideon extrem kreativ. Er bot Gott sozusagen einen Deal an. Und ich glaube, das können wir auch machen. Wenn wir zweifeln und nicht mehr weiter wissen, dann haben wir die gleichen Möglichkeiten wie Gideon. Wir könnten einfach kreativ werden. Wir könnten sagen, was Gott tun soll. Und ich könnte jetzt meine Frau fragen, wir haben das gar nicht abgesprochen, sie könnte das so erzählen, wie sie, und das finde ich toll, dass wir das tatsächlich auch heute erleben, wie sie mit Gott einen Deal gemacht hat und wie Gott auf diesen Deal geantwortet hat. Und Gott hat nicht auf ihren Zweifel geantwortet, sondern Gott hat auf ihren Deal geantwortet. Und ich glaube, das darf jeder machen, das darf jeder versuchen, der mit der Haltung des Gideons vor Gott tritt. Und dann legte Gideon dieses berühmte Vlies aus. Wir kennen das. Er sollte am nächsten Morgen die frisch geschorene Wolle feucht sein und die Erde ringsum trocken bleiben. Und nächsten Morgen, als Gideon aufwachte, hat er die Wolle genommen und tatsächlich, wow, es hat geklappt. Super. Und anstelle nun loszuziehen, um den Feind zu besiegen, werden Gideons Knie wieder weich. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich kann das total gut verstehen. Ich weiß nicht, warum das so ist bei uns. Oder vielleicht ist es ja bei euch ganz anders. Das weiß ich natürlich auch nicht. Aber ich hätte lieber gerne zweimal die Bestätigung als nur einmal. Weil ich mir so unsicher bin. Weil ich mir nie ganz hundertprozentig sicher sein kann. Obwohl ich persönlich Gott schon ganz viel erlebt habe und weiß, dass er treu ist und dass er zu seinem Worte steht. Und dann macht Gideon Folgendes. Er sprach zu Gott. Herr, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, wenn ich noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit der Wolle. Gott hat gar nicht darauf geantwortet und er wartete eine Nacht und am nächsten Morgen sollte die frisch geschorene Wolle trocken sein und die Erde ringsum feucht sein. Auch das hatte funktioniert. Und wie hat Gott auf diese weichen Knie von Gideon reagiert? Gott hat nicht mit Gideon geschimpft. Gott hat nicht gesagt, jetzt zweifel doch nicht ständig. Sondern Gott hat auf Gideons Bitte mit seiner Erfüllung dieser Bitte geantwortet. Er hat sozusagen die Bitten von Gideon erhört. Und dann zog Gideon los. Aber Gott forderte ihn aufs Neue heraus. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass Gott auch mit uns einen Deal macht, dass er auch sagt, du darfst zweifeln und ich werde auf deinen Zweifel positiv reagieren. Ich werde dir sagen, dass du sicher sein kannst, in welcher Form auch immer. Aber dann bin ich wieder dran. Und Gideon blieb zu dieser Zeit, als er nun so weit war, dass er losziehen wollte, blieben ihm noch 10.000 Krieger übrig. Er kam mit 30.000, 20 sind schon nach Hause gegangen und er hatte noch 10.000. Und dann sagt Gott zu ihm, Gideon, das ist zu viel. Das geht überhaupt nicht. Ich will, dass nur 300 übrig bleiben. Und ihr könnt diese Geschichte in Richter 6 nachlesen. Die ist wirklich lesenswert und spannend. Seine Zweifel wurden durch Gottes Hilfe überwunden. Und Gideon zog mit 300 Mann gegen ein Heer, was unüberschaubar war. Und Gideon hatte mit dem wenigen, was er hatte, Großes vollbracht. Und nicht ein einziger Mann von ihm ist umgekommen. Nicht ein einziger Mann hat sich verletzt. Warum? Weil Gott eine ganz andere Strategie hatte. Er hat den Feinden einfach Angst gemacht und die sind alle geflohen. Alle. Plötzlich waren sie alle weg. Und Gideon hatte gesiegt. Was Großartiges. Gideon hatte mit dem wenigen, was er hatte, Großes vollbracht. Und Leute, wenn wir an uns denken, mit all dem, was wir an Zweifel in uns haben, wenn wir das Wenige sehen, was wir haben, was wir zur Verfügung haben, lasst euch davon nicht ins Boxhorn jagen, sondern nehmt das Wenige, bringt es zu Gott und sagt, das ist das, was ich habe, Herr, aber ich bin mir nicht sicher. Und Gott wird dir Sicherheit geben, wenn du mit ihm redest. Und Gideon, er hatte mit Gottes Zusagen ein unüberschaubares Heer besiegt. Okay, diese Geschichte von Gideon, ich glaube, die liegt etwa so 3000 Jahre zurück. Und die Geschichte von Thomas, wir wissen es, die liegt etwa 2000 Jahre zurück. Und ich frage mich bei solchen Sachen immer, und worum geht es heute? Die Fragen sind die gleichen geblieben. Kann ich mich wirklich auf Gott verlassen? Sieht Gott meine persönliche Situation wirklich oder ist es alles nur Einbildung? Und die Schwaben würden sagen, Zweifel hat ein Geschmäckle. Ich kann das nicht so schön schwäbisch sagen, aber so ähnlich, ihr versteht es. Zweifel hat ein Geschmäckle. Aber Zweifel ist irgendwie immer bei den Schwaben, nicht nur bei den Schwaben, sondern immer irgendwie ein bisschen negativ belastet. Aber versuchen wir einmal eine neue Sichtweise zu starten. Lass den Zweifel zu einer Kraftquelle deiner guten Entscheidungen werden. Das ist, glaube ich, etwas, was wir uns merken dürfen. Lass den Zweifel zu einer Kraftquelle deiner guten Entscheidungen werden. Der Zweifler sucht die Gewissheit. Und in der Gewissheit und in der Suche nach Gewissheit hilft es, wenn der Zweifel mich zu Gott hintreibt. Also wenn der Zweifel mich weg von Gott treibt, dann ist es was Negatives. Aber wenn der Zweifel mich zu Gott hintreibt, dann können wir was mit Gott erleben. Und dann denke ich, natürlich hätten wir es gerne, wenn wir wie Gideon so eine Standleitung zu Gott haben. Wenn wir das in der Bibel lesen, denken wir, Gideon hat ein Problem, er ruft Gott an, Gott spricht zu ihm, Gideon tut, was er will und macht. Aber so ist es leider nicht immer. Und natürlich hätten wir es auch gerne, wenn uns Jesus so begegnet, wie er Thomas begegnet ist. Aber das erleben wir auch so explizit nicht. Aber Gott hat heute seine anderen Möglichkeiten und seine anderen Wege. Wir müssen sie nur suchen. Wir müssen nur erleben, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir uns an den lebendigen Gott wenden dürfen mit all unseren Zweifeln. Und dann wird der Zweifel zu einer Kraftquelle unserer guten Entscheidung. Und ich bin davon überzeugt, dass viele von uns hier sitzen, die ihre Kommunikation mit Gott längst gefunden haben. Und ich bin auch davon überzeugt, dass viele wie der Thomas und Gideon ihre Erfahrung mit dem Zweifel mit Gott gemacht haben. Gott ist wirklich treu. Das ist unsere Herausforderung, den Weg zu Jesus zu finden, wie wir mit ihm heute kommunizieren können. Und ich glaube, wenn wir jetzt Zeit hätten, es gäbe sicherlich einige, die nach vorne kommen könnten und sagen, so rede ich mit Gott und so höre ich ihn. Ich möchte deswegen das nur deswegen sagen, weil ich glaube, wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben keinen toten Gott, den wir irgendwie im Himmel haben oder sonst. Wir haben einen lebendigen Gott, der sich für uns interessiert. Wir haben einen lebendigen Gott, der unsere Zweifel kennt. Wir haben einen lebendigen Gott, der sich für unser Schicksal interessiert. Wir haben einen lebendigen Gott, der unser Leben in seine Hände nehmen möchte, um es zu formen und zu gestalten. Wir haben einen lebendigen Gott, der alles dafür gegeben hat, damit wir Leben und volles Genüge haben. Lasst uns das nie vergessen. In welcher Situation wir auch immer sind und in welchen Zweifel wir auch hineinkommen. Und die gute Botschaft ist wirklich auch heute, Gott lässt sich finden. Er hat uns das verheißen, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Es geht nicht immer so ganz schnell. Manchmal versteckt er sich richtig, denke ich, und er muss ein bisschen länger suchen. Aber Gott lässt sich finden, das ist die gute Botschaft. Alle Fragen und Situationen in unserem Leben, in unserer Welt und wir Menschen überhaupt sind zu komplex, als dass alles so eindeutig sein könnte. Und ich glaube, das gibt das Leben einfach nicht her. Aber der reflektierte Mensch erkennt das und akzeptiert das. Wer es nicht tut, lebt in einer Illusion und macht es sich zu einfach. Und da kommt das Wort Zweifel wieder ins Spiel. Das Wort Zweifel kommt aus dem Althochdeutschen und heißt Zwiefalt. Und Zwiefalt steht für Zweifalt. Und das Gegenteil von Zweifalt, weiß jeder, ist Einfalt. Und diese Einfältigkeit, die bringt uns in der Regel nicht so weiter. Es tut vielleicht dem Einfältigen gut, dass er nicht alles weiß. Aber wenn wir etwas suchen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, dann muss uns der Zweifel zu Gott treiben. Und ich glaube daran, dass ein mitdenkender, zielsuchender und verantwortungsbewusster Mensch den Zweifel braucht, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gideon hat nicht einfach nur gezweifelt. Er suchte nach der Gewissheit, um die richtige Entscheidung treffen zu können, obwohl Gott ihm schon gesagt hat, Gideon, ich bin mit dir. Wir sind fragil als Menschen in unseren Gefühlen, in unseren Anschauungen, in unseren Erfahrungen. Und es ist keine Schande, wenn wir diese Zerbrechlichkeit, diese Armseligkeit, die wir in uns tragen, zu Gott hintragen und sagen, Herr, sei mir nicht böse, aber ich brauche einfach noch mal eine Bestätigung, damit ich wirklich weiß, dass ich losziehen kann. Gideon hatte Verantwortung für viele Menschen und die wollte er auf keinen Fall ins Unglück stürzen. Und vielleicht war Thomas misstrauisch, er wollte aber dem Misstrauen in ihm nicht die letzte Entscheidung überlassen. Darum ließ er sich durch Jesus seinen Zweifel nehmen. Und ist das bei uns nicht auch so? Wir sind nicht nur unsicher, ganz bestimmt nicht. Wir haben auch Vertrauen. Wir haben diese beiden Kräfte in uns und das macht den Zweifel aus. Und darum möchte ich das immer wieder sagen, lass diesen Zweifel zu einer Kraftquelle deiner guten Entscheidungen werden, wenn du mit deinem Zweifel zu Gott gehst. Es gibt eine sehr interessante Geschichte in unserem Leben, von dem wir heute alle noch leben. Das war vor 150 Jahren, genau 1846, genau in dem Jahr, wo ich 100 Jahre später geboren wurde. Vor 150 Jahren war das Gebären von Kindern für Mutter und Kinder oft tödlich. In manchen Krankenhäusern starben bis zu 2/3 der Mütter am Kindbettfieber. Die Frauen bekamen eitrige Entzündungen und Blutvergiftungen. Und diese Todesfälle waren Alltag. Man nahm es so hin. Einer jedoch zweifelte, dass das Massensterben gottgewolltes Schicksal ist. Der ungarische Arzt Ignaz Semmelweis. Er wurde bekannt als der Retter der Frauen. Und er schrieb 1846, alles war unerklärt, alles war zweifelhaft. Nur die große Anzahl an Toten war eine unzweifelhafte Wirklichkeit. Alles war unerklärt, alles war zweifelhaft. Nur die große Anzahl an den vielen Toten waren eine unzweifelhafte Wirklichkeit. Und die Medizin damals war fest davon überzeugt, dass Infektionen durch die Witterung, die Konstellation der Sterne und die Jahreszeiten verursacht wurden. Sie haben es nicht besser gewusst. Aber Semmelweis hat es bezweifelt. Er hatte beobachtet, dass das Kindbettfieber in Stationen mit Medizinstudenten viel häufiger vorkam. Und er hat es untersucht. Ihm kam die zündende Idee, die Studenten hatten zuvor Leichen seziert und an ihren Händen klebte Kadaverheile, so sagt man dazu. Sie übertrugen die Bakterien von den Toten auf die Lebendigen. Dass Desinfektion lebensrettend ist, war damals noch nahezu vollkommen unbekannt. Auch wusste man noch nichts oder nur sehr wenig über Bakterien. Und dann passierte Folgendes. Semmelweis, der daran gezweifelt hat, dass es eben nicht mit der Konstellation der Sterne, nicht mit der Witterung zusammenhing, er hat gewusst, das hängt mit dieser Infektion zusammen und er hat die Ärzte gebeten, sich die Hände zu waschen, bevor sie zu den Frauen gingen. Aber die Ärzte wollten das nicht. Sie haben ihn gemobbt und Semmelweis starb vereinsamt in einer psychiatrischen Anstalt. Und heute wissen wir, dass Semmelweis Zweifel Millionen von Frauen das Leben gerettet haben. Der Zweifel wurde zur Kraftquelle einer ganz wichtigen lebensrettenden Entscheidung. Und heute waschen sich alle Leute die Hände und in unseren Tagen mehrmals am Tag. Und wir wissen tatsächlich, dass das sinnvoll ist. Und wir brauchen nicht Desinfektionsmittel für unsere Hände. Wir müssen sie nur oft genug, lange genug waschen. Ein Vaterunser lang, hat man mal gesagt, dann ist es wirklich wirksam. Gut, das machen wir nicht alle so, aber es gibt für den guten Zweifel noch ein paar Vorbedingungen. Die erste Vorbedingung ist Vertrauen zu Gott. Misstrauen ist nicht das gleiche wie Zweifel. Misstrauen ist kein Vertrauen. Thomas und Gideon hatten Vertrauen zu Gott. Sie haben nichts Böses hinter seinen Absichten vermutet. Also, erstens, Vertrauen zu Gott. Zweitens, keine Angst vor Gott. Angst ist nicht das gleiche wie Zweifel. Angst ist etwas Bedrohliches. Der Ängstliche ist im Zustand der Enge. Da ist kein Raum für eine gute Entscheidung. Und Thomas und Gideon hatten beide keine Angst vor Gott. Sie vertrauten ihm. In unterschiedlicher Weise lebten sie ihre Beziehung zu Gott. Sie schämten sich auch nicht für ihren Zweifel. Gideon begegnete Gott mit Ehrfurcht. Jetzt hört mal, das ist wirklich wunderbar, was hier geschrieben steht. Und Gideon sah, dass es der Bote des Herrn gewesen war. Und Gideon sprach: Wehe, Herr, Herr, denn ich habe den Boten des Herrn gesehen von Angesicht zu Angesicht. Aber der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du musst nicht sterben. Und Gideon baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede. Er ist dort geblieben bis auf den heutigen Tag im Abi Esritischen Ophra. Das Abi Esritische Ophra, das liegt etwa nordöstlich heute von Ramallah. Es liegt sozusagen auf der Westseite vom Jordan. Es ist gut, wenn wir nicht vergessen, dass Gott der Herr ist und nicht wir. Das ist ganz entscheidend. Wir haben nicht die letzte Bedeutung. Wir haben nicht die letzte Kraft. Wir haben nicht das letzte Wissen. Das liegt immer bei dem, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde. Das ist unser Gott. Ehrfurcht vor Gott ist die Grundlage unserer Beziehung zu ihm. Ohne Ehrfurcht können wir uns Gott nicht nähern. Mit der Ehrfurcht, mit der Gideon Gott begegnete, reagierte Gott mit seiner Liebe und sagte: Friede sei mit euch oder sei mit dir, fürchte dich nicht, du musst nicht sterben. Und Gideon reagierte zu der damaligen Zeit mit der größten Geste der Wertschätzung Gottes gegenüber. Er baute ihm einen Altar. Und dieser Altar soll da immer noch stehen bis auf den heutigen Tag. Und hier spüren wir sozusagen die Basis, auf der Gideon später seine Zweifel zu Gott gebracht hat. Es war die Ehrfurcht. Es war die Ehrfurcht vor Gott. Und bei Thomas war es ähnlich. Thomas reagierte auf das, was die Jünger gesagt haben. Er äußerte sich nicht abfällig über Jesus. Als Jesus den Jüngern und Thomas erschien, sagte Jesus dasselbe wie Gott zu Gideon: Friede sei mit dir. Das war etwas für mich, sowas grundsätzlich Wunderbares. Auch als Jesus zu einer anderen Situation den Jüngern erschien, kam er ja auch durch die Tür, die verschlossen war. Und er hat auch dann nicht gefragt: Jungs und Mädels, was macht denn ihr hier? Sondern das Erste, was er sagte: Friede sei mit euch. Das ist doch das, was Gott uns bringt in seiner Botschaft. Wenn wir versöhnt sind mit Gott, haben wir Frieden in unseren Herzen. Das ist wichtig, auch für allen Zweifel, den wir haben, wenn wir unseren Zweifel zu Gott bringen, dass Gott uns damit begegnet und sagt: Friede sei mit dir. Damals hieß es, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Und ich versichere euch, wenn wir mit dieser Haltung zu Gott kommen, mit all unseren Zweifeln, und Gott sagt dir: Friede sei mit dir, dann wirst du auch froh sein in deinem Herzen. Und dann lud er Thomas ein, sich selbst von Jesus' Auferstehung zu überzeugen. Und Thomas reagierte mit Ehrfurcht: Mein Herr und mein Gott. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist Gottes Anliegen in unserer Welt für uns. Das erste Gebot bei den Juden von den 10 Geboten heißt: Ich bin der Herr, dein Gott. Bei uns Christen, nach Lutherem Katechismus, ist das erste und zweite Gebot ja zusammengefasst: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Aber das ist schade, dass Luther das so gemacht hat, weil diese Aussage: Ich bin der Herr, dein Gott, das ist was Grundsätzliches, das ist sozusagen die Basis für alles, was wir brauchen, um uns Gott zu nähern. Und wenn wir das in unserem Herzen haben, wenn wir mit dieser Haltung zu Gott gehen, wenn das zu unserem eindeutigen Bekenntnis wird, dass Gott unser Herr und Gott ist, dann haben wir die Grundlage in unserem Herzen gelegt, auf der wir mit unserem Zweifel zu ihm kommen können. Und so wird der Zweifel zu der besten grundsätzlichen Entscheidung, die wir tun können. Lass den Zweifel zur Kraftquelle deiner guten Entscheidung werden. Wende dich an Gott. Und er wird dir sagen: Friede sei mit dir. Amen.